ARD.
Zwischen Hamburg und Haiti als Podcast für Sie jederzeit in der ARD Audiothek.
NDR Info. Zwischen Hamburg und Haiti.
Bodø und Tartu, zwei Städte in Norwegen und Estland. Wenn ich jetzt frage, wo die liegen, dann ist es mit Antworten wohl nicht so einfach. Bodø und Tartu sind Städte eher am Rande der öffentlichen Wahrnehmung, aber sie sind in diesem Jahr europäische Kulturhauptstädte neben Bad Ischl im Salzkammergut. Bodø und Tartu, darüber reden wir heute in Zwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Es wird gleich um raue Natur gehen, um die Nordlandbahn, um ein Saunafestival und ums Massenküssen. Alles ein bisschen erklärungsbedürftig. Erklärung liefern Julia Weschenbach und Sophie Donges, beide Skandinavien-Korrespondentin. Auch darüber reden wir gleich ein bisschen. Julia hat Tartu besucht, Sophie Bodø. Hallo Julia.
Hallo Udo.
Julia, hattest du schon mal von Tartu gehört, bevor sie europäische Kulturhauptstadt wurde? So ganz unbekannt ist die Stadt ja nun auch nicht, ne?
Nee, sagen wir mal so, ich wusste, dass es die Stadt gibt und ich wusste auch, dass es eine Unistadt ist mit einer ganz langen Tradition, aber vielmehr dann auch wirklich nicht. Und ich habe mich aber ehrlich gesagt auch gerade deshalb gefreut, dass sie Kulturhauptstadt ist. Denn wenn man eine Stadt nicht gut kennt, dann gibt es ja auch immer mehr zu entdecken.
Tartu wird ja, habe ich von dir schon gelernt, in Estland Stadt der ersten Liebe genannt. Spürt man das in der Stadt? Was ist das Besondere?
Als ich vor ein paar Monaten da war, da war es ziemlich kalt und nass und es waren nicht so viele Menschen auf den Straßen unterwegs. Also wenn man einfach so durch die Stadt geht, dann hat man es nicht gespürt. Es gibt aber in Estland auf dem Rathausplatz eine ganz berühmte Skulptur. Da stehen zwei Menschen mit einem Regenschirm und küssen sich. Das wird küssende Studenten genannt und daher kommt auch dieser Name so ein bisschen. Und wenn man sich dann abends so ein bisschen in den Kneipen der Stadt rumtreibt, wo auch die Studierenden sind, da haben wir also wahnsinnig viele junge Menschen gesprochen. Wenn man sich mit denen unterhält, dann spürt man schon, dass es für diese jungen Menschen eine ganz, ganz besondere Stadt ist, weil sie eben hier so ihre ersten Schritte als Erwachsene gehen und tatsächlich auch die ersten ernsten Beziehungen haben, die erste Liebe erleben vielleicht. Es leben so rund 100.000 Menschen in Tartu und jeder fünfte davon studiert. Also das ist schon sehr prägend für diese Stadt.
Erste Liebe, Massenküssen, Saunafestival, ist das so eine Art erweiterter Kulturbegriff?
Naja, man möchte halt so dieses Flair einfangen. Das ist keine Stadt, die wahnsinnig viel Hochkultur hat oder ständig namhafte Künstler anzieht, sondern es geht vielmehr so um das soziale Miteinander, um das Zwischenmenschliche. Und das spiegelt sich auch also ganz stark in diesem Programm wider. Dieses Massenküssen, das ist nicht ganz wörtlich zu nehmen. Es geht einfach darum, zusammenzukommen, sich nahe zu kommen. Die Estinnen und Esten sagen selber von sich, sie sind sonst eher ein distanziertes Volk. Aber man will jetzt eben auch durch diese Kulturhauptstadt, man will nicht nur Touristinnen und Touristen anziehen, sondern man will auch für die Estinnen und Esten was machen. Man will miteinander ins Gespräch kommen, deswegen auch das Debattenfestival in der Sauna, weil die Estinnen und Esten sich dort nämlich nach eigener Aussage am meisten öffnen. Und es geht auch um so Sachen wie psychische Gesundheit. Was macht man, wenn man einsam ist, wenn man eben eher distanziert ist? Wie kommt man dann zusammen? Und ja, von daher schon ein erweiterter Kulturbegriff, aber auf eine ganz spannende Art und Weise, finde ich.
Debattenkultur in der Sauna, für uns etwas befremdlich, ehrlich gesagt. Ich kenne Sauna nur als einen Ort, wo man unbedingt ruhig sein sollte, nicht? Und nicht sprechen. Das scheint in Estland anders zu sein.
Ja,
dieses Kulturfest, also Kulturhauptstadt, auch für die Esten, wichtiger Punkt. Spaß, Lockerheit in Tartu. Wie sieht es aus mit der Bedrohung durch Russland? Kann man da spaßig und locker sein? Das Baltikum ist ja in großer Sorge und das ja zu Recht.
Auf jeden Fall. Und das hat auch schon Einfluss gehabt auf die Kulturhauptstadt, also die Region Südestland. Das darf man nicht vergessen, die ja auch Teil der Kulturhauptstadt ist, also nicht nur die Stadt Tartu. Die liegt ja direkt an der Grenze zu Russland. Und die Menschen, die wir dort getroffen haben, die haben zwar gesagt, Sie haben keine große Angst, sie fühlen sich sicher, aber der Schatten liegt eben doch schon über diesem Jahr, das ja eigentlich nur eins der, wie du schon sagst, guten Laune, des Spaßes, der Lockerheit werden sollte. Zum Beispiel soll in Südestland ein Tanzfestival stattfinden, bei dem verschiedene Minderheiten mitmachen sollten. Und da können jetzt die russischen Seto nicht mitmachen. Das ist eine Minderheit, die sowohl in Estland als auch in Russland lebt, wo die Bande immer recht eng waren, die jetzt aber nicht einreisen dürfen. Und dann gibt's noch einen weiteren Punkt, nämlich dass die Estinnen und Esten fürchten, dass weniger Menschen zur Kulturhauptstadt kommen könnten, weil es eben von außen bedrohlich wirkt, dorthin zu reisen.
Julia, jetzt reden wir mal ganz kurz über dich. Du bist derzeit Korrespondentin im Studio Stockholm, lebst ja aber eigentlich seit langem bereits in Dänemark. Dänemark, dein zweites Zuhause?
Ja, auf jeden Fall. Das geht gar nicht anders, glaube ich. Ich habe 10 Jahre da gelebt. Das ist mehr als ein Viertel meines Lebens. Meine beiden Töchter sind dort geboren. Die kennen gar nichts anderes. Wir sind eine zweisprachige Familie. Also ich glaube, dieses Land und diese Kultur, die werde ich auch auf jeden Fall nicht mehr los. Da bin ich auch sehr froh drüber.
Ja, dann jetzt nach Tartu mit Julia Weschenbach, die sich in der ganzen Region sehr, sehr gut auskennt. Wir lernen unter anderem das Projekt Kissing Tartu kennen.
Nach Tartu verirrt man sich nicht so leicht. Die zweitgrößte Stadt Estlands liegt am östlichen Rand Europas. Hier wohnen knapp 100.000 Menschen. Viele sind zum Studieren da. Eine grüne Stadt mit einem gemütlichen Kern und dem Fluss Imajoki, der sich von Norden nach Süden hindurchschlängelt. Von der Hauptstadt Tallinn aus dauert die Fahrt mit dem Zug 2 Stunden. Links und rechts nichts als Wald. Im Jahr der Kulturhauptstadt will Tartu aus Tallinns Schatten treten, sagt Bürgermeister Urmas Klaas.
Wir wollen mehr in Europa zu sehen, in Europa da sein und wir wollen zeigen, was für ein riesiges Potenzial hat Tartu und Südestland. Als Kulturzentrum, als Zentrum für Wissenschaft, Bildung, aber auch als sehr unternehmerische Stadt und Region. Das ist wichtig für unser Selbstbewusstsein.
1 Million Besuchende wollen die Organisatoren herlocken. Das Programm bietet keine großen Namen oder prunkvollen Prestigeveranstaltungen. Dafür ist es kühn und auch ein bisschen schräg. Die Universitätsstadt lädt zum Massenküssen auf dem Rathausplatz, zum Debattenfestival in der Sauna. Und sie schickt einen Linienbus auf die Straße, der über und über mit Stickern beklebt ist. Die Idee dazu hatte Sirje Joala, Künstlername Sirla.
Die einen lieben es, die anderen hassen es. Ich verstehe beide Seiten. Von Weitem mag es verrückt, schrill und laut wirken, aber schaut man sich die Sticker genauer an, erkennt man all die unterschiedlichen Botschaften und Designs. Dann wird es interessant und man entdeckt die einzelnen Kunstwerke.
Für die Kulturhauptstadt startete Sirla einen Aufruf an die internationale Sticker-Szene. Mehr als 500 Künstlerinnen und Künstler schickten Aufkleber nach Tartu. Ein Dutzend Freiwillige brauchte es, um den Linienbus damit zu dekorieren. Eine typische Aktion für die Stadt, in der jeder 5. Einwohner Student ist. Hier gibt es, sagt die 24-jährige Laura Wilbix, besonders viel Kultur für junge Leute.
Ich komme immer wieder nach Tartu zurück. Ich habe im Ausland studiert, aber ich bin zurückgekehrt, um hier zu leben und zu arbeiten, weil ich mich mit Tartu am stärksten verbunden fühle.
Die Anziehungskraft von Tartu, scheint mir, liegt in dem jungen Lebensgefühl, dem kreativen Freiraum, den man hier hat, und in dem Mut, anders zu sein als die Hauptstadt. Doch nicht nur die Universitätsstadt, sondern auch die 19 Gemeinden Südestlands sind Teil der Kulturhauptstadt. Südestland, das ist auch das Land der Seto, eines kleinen finno-ugrischen Volkes, das hier und in Russland zu Hause ist und das seine eigene Sprache und Gesangstradition hat. Und sogar sein eigenes symbolisches Oberhaupt. Jedes Jahr wählen die Seto einen König oder eine Königin. Jane Wabana hatte das Amt der Königin schon zweimal inne. Für sie und ihre Familie sind die Seto-Traditionen Teil ihres Alltags.
30 Jahre sind seit der Gründung des Seto-Königreichs vergangen. Und ich denke, das war so eine Zeit des Erwachsenwerdens, in der unsere Kultur sehr wichtig geworden ist.
Oma Kultur on saanud väga tähtsaks.
Der spezielle Gesang der Seto, Lelo, ist seit 2009 UNESCO-Weltkulturerbe. Zu einem Tanz- und Gesangsfest zur Kulturhauptstadt im Juni sollen auch andere ethnische Minderheiten nach Värska kommen. Das kleine Dorf liegt nur etwa 1 Kilometer Luftlinie von der russischen Grenze entfernt. 2/3 des historischen Seto-Gebiets liegen in Russland. Einige hundert Seto leben heute noch dort. Früher gelangte man ganz einfach auf die jeweils andere Seite. Seit dem Krieg ist das nicht mehr so. Deshalb wird Tartu 2024 ohne die Seto mit russischem Pass stattfinden. Arts of Survival, Überlebenskünste, ist das Motto der estnischen Kulturhauptstadt. Als das Organisationsteam es sich ausgedacht hat, wusste es noch nicht, wie zutreffend dieser Titel sein würde. Denn die Bewerbung schickte Tartu vor der Corona-Pandemie, vor Inflation und dem Krieg in der Ukraine ab, erzählt Oliver Berg vom Organisationsteam der Kulturhauptstadt.
Die russische Aggression in der Ukraine hat unser Leben schwieriger gemacht, auch weil die Leute Angst haben, in die Region zu kommen. Das Leben hier ist sicher, aber schaut man von außen drauf, sieht es aus, als wären wir dicht dran an dem, was in der Ukraine vor sich geht.
Trotz der Herausforderungen wollen die Menschen in Südestland mit Europa feiern. Ein besonders großes und fröhliches Fest soll im Mai stattfinden. Kissing Tartu. Es ist inspiriert von einer Skulptur, die in einem Brunnen vor dem Rathaus von Tartu steht. Sie stellt zwei Studenten dar, die sich küssen. Im Mai sollen sich tausende Menschen auf dem Rathausplatz treffen und es den Studierenden nachtun, erzählt die Politologin Christel Jakobson.
Wir wollen eine Gemeinschaft schaffen und zumindest für eine kurze Weile im selben Rhythmus schwingen, in diesem sonst relativ stillen Land. Wir sind ein zurückgezogenes Volk und reden nicht viel.
Einen Ort aber gibt es, an dem die Esten ihre Scheu ablegen und sich zeigen, wie sie sind. Die Sauna. Deshalb ist die auch ein wichtiger Teil der estnischen Kulturhauptstadt und im Frühjahr in Tartu Schauplatz eines Debattenfestivals mit dem Titel Naked Truth, nackte Wahrheit. Organisieren wird es die Finnin Hanele Valkiniemi. In der Sauna sind die Menschen entspannt, sagt sie. Deshalb laufen Diskussionen dort friedlicher und freundlicher ab als anderswo.
We need sauna for democracy. That's the idea.
Wir brauchen die Sauna für die Demokratie. Das ist die Idee. Denn Demokratie braucht Dialog und neue Wege der öffentlichen Diskussion. Alles ist voll von Hassreden und giftiger Atmosphäre. In der Sauna ist es genau andersherum. Dort ist man nett zueinander und sucht nach einer gemeinsamen Plattform. Die Sauna ist ein Ort der Gleichheit.
Sauna is the place of equality.
Stickerkunst und die jahrhundertealten Traditionen der Seto, Massenküssen und Saunafestival. Die Kulturhauptstadt Tartu ist jung, wild und traut sich was. Und sie verspricht auch ohne monumentale Ausstellungen und große Namen interessant zu werden.
Wir brauchen die Sauna für die Demokratie, ein Merksatz aus Tartu. Bodø, die andere Kulturhauptstadt, um die es heute geht, liegt in Norwegen, nördlich des Polarkreises, ganz oben im Norden also. Julia, schroffe Landschaft, Wind, Regen, Schnee. Bietet sich Bodø als Reiseziel an?
Ehrlich gesagt ist die Stadt selbst eher so eine Durchgangsstation. Das merkt man auch ganz schnell. Also viele, die hier übernachten, die reisen weiter auf die Lofoten zum Beispiel. Ganz beliebtes Reiseziel ja. Und es klingt ja auch im Beitrag an. Es ist eine Stadt, die während des Kalten Kriegs in den Jahren danach ein extremes Wachstum erlebt hat. Das merkt man ja an. Aber auf den zweiten Blick, da findet man doch so die netten kleinen Cafés. Oder es gibt zum Beispiel am Hafen eine recht neue Sauna mit Blick über das Wasser. Also auch hier ist die Sauna ein Thema. Das ist traumhaft schön. Und dann natürlich ringsherum die Natur, das Wasser, die Berge, dieses besondere Licht im hohen Norden. Das ist auch ein Erlebnis, auf das die Menschen in Budø sehr stolz sind.
Tja, schon wieder die Sauna, die braucht man eben im Norden, nicht ganz klar. Ja. Was zeichnet denn ansonsten neben der Sauna das Kulturleben in Budø aus?
Da fällt einem zuerst mal ein Gebäude ins Auge, das heißt Stormen, der Sturm, auch das sehr bezeichnet für diese Region. Das ist ein sehr moderner Konzertsaal und gleichzeitig eine dieser typischen nordischen Bibliotheken mit einer Glasfront zum Wasser hin, hellem Holz, ein ganz schickes Design. Da gibt es auch Ausstellungsräume, da gibt es ein nettes Café. Wenn man da hinkommt, sollte man da auf jeden Fall mal reinschauen. Und dann zeichnet Budø ähnlich wie Tartu auch, also die Städte haben doch einiges auch gemeinsam, so was Junges, Rebellisches aus. Also wenn man mit den Menschen spricht, die hier auch so um die 20, 30 sind, dann sagen die, hier ist ganz viel in Bewegung. Hier entsteht so was Neues aus uns heraus, also Oslo und Tromsø, so andere große Städte in Norwegen, die seien schon fertig, heißt es hier. Und Budø ist so in der Entwicklung. Da gibt's an ganz vielen Ecken einfach so eine ganz tolle Energie. Und dann aber auch nicht zuletzt die Samen. Das einzige Naturvolk, das Europa hier hat, ist auch ein Teil des Kulturjahres. Die sich ein bisschen auskennen, denen fällt in Verbindung mit den Samen vielleicht die Rentierzucht ein oder dieser klassische Gesang, den die Sami haben. Aber auch die Kultur hat eine Veränderung durchlaufen. Es gibt zum Beispiel auch Sami-Hip-Hop inzwischen.
Den würden wir jetzt gerne hören, haben aber gerade leider nicht zur Hand. Schade eigentlich, aber mal ein Tipp für eine der nächsten Sendungen. Finde ich nicht schlecht. Ja, die Stadt ist in Bewegung, hast du gesagt, so ein wenig. Ich habe auch mal gelesen, es sei so eine Art Mini-Metropole im Norden. Jetzt gucken wir mal auf dieses Kulturhauptstadtjahr. Wird sich die Stadt dadurch so grundsätzlich ändern? So eine kleine Stadt, da könnte das ja passieren, nicht?
Ja, man hofft zumindest. Und das ist ja auch immer ein bisschen Teil der Motivation von Städten, die europäische Kulturhauptstadt werden wollen, dass man eben was rausbekommt, dass man Budø vor allem noch ein bisschen mehr auf die Karte setzt bei Touristen, dass man dadurch auch eine Veränderung von innen anstößt. Und die Menschen in Budø wollen gerade auch zeigen, dass man nicht nur eine Naturmetropole ist, sondern eben auch eine Kulturmetropole werden kann oder ein Stück weit eben auch schon ist. Man will sich da auch in Budø so ein bisschen behaupten gegen die Südnorweger. Da gibt's eine kleine Rivalität da unten in Oslo. Das sind immer die Hauptstädter, die Politiker, mit denen man da oben nichts zu tun haben will, die man arrogant findet, wo man sich auch vielleicht ein bisschen hinten angestellt fühlt. Zum Beispiel sollte es für die Bewerbung zur europäischen Kulturhauptstadt ursprünglich gar kein Geld aus Oslo geben. Und die Verantwortlichen in Budø haben dann gesagt, aus Trotz auch so ein bisschen, wir machen das trotzdem, uns ist das egal. Und am Ende hat es dann geklappt. Und es gab auch noch Geld aus Oslo. Also man glaubt an diese Veränderung, die die Kulturhauptstadt bringt für den Kulturbetrieb, für auch diese ganze Stadt.
Ja, dies hier ist zwischen Hamburg und Haiti. Auch eine Reisesendung, das heißt, wir müssen mal schauen, was den Reiz dieses hohen, kalten Nordens denn ausmacht. Wer reist da so normalerweise hin?
Für mich ganz, ganz eindeutig, gerade wenn man so ganz weit in Nordnorwegen unterwegs ist, das Licht, dieses intensive Licht, dieser stahlblaue Himmel, das habe ich wirklich selten irgendwo anders gesehen. Die Tatsache, dass es im Sommer da oben nie dunkel wird, was so eine wahnsinnige Energie im Körper auslöst, wo man viel weniger Schlaf braucht und im Winter dann eben diese extreme Kälte und dieses Polarlicht, was ja viele auch ein ganz tolles Erlebnis ist. Und aber auch, finde ich, diese Stimmung, dieses Gefühl, die Sonne geht jeden Moment auf und dann tut sie es nicht so wirklich. Und nach kurzer Zeit ist es dann wieder stockdunkel. Also das zu der Frage, was es für mich ausmacht und wer reist dahin, das sind ehrlich gesagt Menschen, die es sich leisten können. Norwegen ist sehr teuer. Viele reisen deshalb ja aber auch mit dem Wohnmobil dorthin, also Modell-Selbstversorger. Man trifft hier viele Naturliebhaber. Also wenn man jetzt nur am Strand liegen und chillen und ab und zu shoppen will, dann ist man hier falsch. Hier gibt's zwar super Strände, die sehen dann auch zum Teil aus wie in der Karibik, aber das Wasser ist dann ja auch im Sommer selten über 10 Grad warm, also das ist dann doch nur was für die Hartgesottenen. Also so ein Abenteuer-Natururlaub, den kann man hier ganz toll machen. Und ja, seit diesem Jahr in Bodø auch ganz viel Kultur.
Ja, das hört sich ziemlich einladend an, muss ich mal sagen. Solange man nicht ins Wasser möchte, würde ich auch sagen. Wir lernen jetzt mal die Naturmetropole, so nenne ich es jetzt, für Bodø kennen. Und zwar mit Sophie Donges, auch Skandinavien-Korrespondentin, heute aber nicht im Studio, sondern schon wieder unterwegs für weitere Geschichten.
Die Natur ist rau, die Stadt pragmatisch wie ein Schachbrett aufgebaut, der Wind ist kalt. Warum Bodø und das ganze Nordland eine nordeuropäische Kulturmetropole sein sollen, das erschließt sich auf den ersten Blick nicht. Wandern kann man hier in Nordnorwegen, allein sein, die Extreme der Jahreszeiten erleben. Eine Naturmetropole, das würde mehr Sinn machen. Und das spürt auch Marie Peire vom Organisationskomitee Bodø 2024.
Manchmal ist es echt kompliziert. Ich will mit den Leuten über die Kultur sprechen, aber sie wollen lieber über die Natur reden.
Die Natur dominiert mit all ihrer Kraft. Das konnten die Besuchenden schon bei der Eröffnungsfeier Anfang Februar spüren. Sie fand auf einer schwimmenden Bühne im Hafen statt und musste fast abgesagt werden. Denn in den Tagen zuvor zog ein heftiger Sturm über Nordnorwegen hinweg. Die Menschen sollten ihre Häuser nicht verlassen. In letzter Sekunde flaute der Wind jedoch ab und André Walland Larsen, Direktor von Bodø 2024, sagte am Tag der Eröffnung:
Ich bin heute Norwegens glücklichster Mann. Als ich aufwachte, wackelte das Haus im Sturm und ich dachte, wie soll das gehen? Und jetzt ist es windstill, der Himmel ist sternenklar und es sind 15.000 Besucher hier. Fantastisch. Ich hoffe, noch viele andere kommen dieses Jahr nach Nordland.
Am Ende ist das Veranstaltungsjahr Bodø 2024 eine Symbiose geworden aus der Natur und der Kultur. Es ist kein Jahr mit großen Ausstellungen bekannter Künstlerinnen und Künstler. Stattdessen lernt man viel über die Gegend und über die Menschen, die hier leben. Es gibt unzählige Programmpunkte verteilt über das ganze Jahr, erzählt André Walland Larsen.
Es gibt Konzerte von aktuellen Künstlern oder auch beispielsweise von Bryan Adams, der im Juli auftritt. Aber wir wollen auch zeigen, wie wir hier leben und bieten etwa Handarbeiten, Sport und Outdoor-Aktivitäten an. Das ist Teil der nordischen Kultur, die wir als europäische Kulturhauptstadt feiern wollen.
Für Touristen sind die Angebote rund um die Nordlandbahn sicherlich besonders interessant. Denn hier erleben sie die vielfältige Natur mit kargen Ebenen, hohen Wasserfällen und Wäldern. Die Nordlandbahn ist Norwegens längste zusammenhängende Eisenbahnstrecke von Trondheim nach Bodø. Hier treffen wir Benny Sattermo, der im Besucherzentrum des Nationalparks arbeitet. Die Natur zu spüren, das sollte man auf jeden Fall einmal ausprobieren, sagt er.
Es ist tatsächlich schwer zu erklären, wenn man es nicht selbst erlebt hat. Nachts in einem Zelt zu liegen, in der Übergangszeit von Winter zu Frühling, in den frühen Morgenstunden das Singen der Zugvögel zu hören, die zurückgekehrt sind. Da fühlt man einen Reichtum, der sich schwer in Worte fassen lässt.
In den skandinavischen Ländern gibt es für Outdoor-Aktivitäten ein Wort, Friluftsliv. Übersetzt etwa Draußenleben, Freiluftleben. Es gibt schlicht kein deutsches Wort, was dieses Gefühl auf den Punkt bringt. Draußen sein als Lebensgefühl, ob als Spaziergänger oder Extremwanderer. Die Bahn fährt in gemäßigtem Tempo weiter durch die spektakuläre Landschaft rund um den Polarkreis. Schaut man genau hin, entdeckt man noch Relikte aus der Vergangenheit, einer dunklen Zeit mit trauriger Geschichte. Teile der Nordlandeisenbahn wurden während des Zweiten Weltkrieges von den Nazis gebaut, beziehungsweise sie haben sie von russischen Kriegsgefangenen bauen lassen. Die harten Bedingungen und das extreme Wetter haben zu vielen Opfern unter den Zwangsarbeitern geführt.
Man umtalt ja denne Strecken, verschobet flere Strecken in Norge.
Man nennt die Strecke wie auch andere Strecken in Norwegen Blutweg, also sowohl Eisenbahnlinien als auch Straßen, weil Hitler Schienen durch ganz Norwegen bis in den Norden bauen ließ, um an das Eisenerz und andere Ressourcen, vor allem rund um Narvik, zu kommen und es in den Süden von Europa zu verfrachten.
Spuren der Gefangenenlager lassen sich heute noch entdecken in der Landschaft. Auch diese Geschichte wird Teil von Budel 2024 sein. Bahnreisende können an unterschiedlichen Orten aussteigen und Performances eines Theaters anschauen. Denn nicht nur die Stadt Budel ist Veranstaltungsort, sondern das gesamte norwegische Nordland. Das ist eine riesige Gegend. 13 Stunden dauert die Autofahrt vom südlichsten bis zum nördlichsten Punkt. Die Bahn hält an ihrer Endhaltestelle in Budel. Gut 50.000 Menschen leben hier inzwischen. Viele moderne Häuser stehen sinnbildhaft für den Zuzug der vergangenen Jahrzehnte. Die Aufbruchsstimmung, die an vielen Stellen der Stadt zu spüren ist, versteht man am besten, wenn man in die Vergangenheit reist. In die Zeit zu Beginn des Kalten Krieges, erklärt Karl Kleve, Historiker am Nationalen Luftfahrtmuseum in Budel.
Es gab sehr viele Fischzüchter, die Leute waren arm, es war ein bisschen wie diese mittelalterliche Gesellschaftsstruktur. Industrie gab es fast nicht. Plötzlich, mit Hilfe der enormen Geldspritzen, die für militärische Einrichtungen ausgegeben wurden, erlebte Nordnorwegen einen Übergang zu einer modernen Industriegesellschaft.
Denn in Budel befand sich einer der wichtigsten Luftwaffenstützpunkte Nordeuropas. Kleve arbeitet an einem Forschungsprojekt. Welche Erinnerungen haben die Menschen in Budel, aber auch in Berlin oder Tartu in Estland an den Kalten Krieg? Stories from Cold War Hotspots nennt sich diese Geschichtensammlung von Zeitzeugen. Sie steht für die Vergangenheit, aber auch für die Gegenwart, so der Historiker.
Aber es gibt doch große Unterschiede in der Art und Weise, wie das erlebt wurde. Denn in Tartu fühlten sie sich von der Sowjetunion besetzt, während die Menschen in Budel die Alliierten als Unterstützung empfanden. Deshalb sind wir auch sehr daran interessiert, herauszufinden, wie der Kalte Krieg, wie die Konzepte und Denkweisen heute in uns weiterleben. Und ob der Begriff der Kalte Krieg für uns eine neue Bedeutung bekommen hat.
Die Geschichten werden an verschiedenen Orten in der Stadt zu hören sein. Besucherinnen und Besucher werden eher zufällig auf sie stoßen und zum Nachdenken angeregt. Am Ende müssen sich Interessierte eigentlich nur eine Frage stellen. Wann wollen sie die spektakuläre, aber auch herausfordernde Nordlandregion besuchen? Im Sommer, wenn die Sonne nie untergeht, oder im Winter, wenn es stürmt und schneit und dunkel ist?
Wann wollen Sie die herausfordernde Nordlandregion besuchen, Julia? Dein Tipp, wann sollte man das tun?
Ich finde es eigentlich immer toll. Also im Winter auf jeden Fall, dieser viele Schnee, diese klirrende Kälte, das Polarlicht, die ganz besondere Stimmung. Aber dann auch zum Beispiel zu so einer Jahreszeit wie jetzt im Frühlingswinter. Das ist hier die fünfte Jahreszeit. Und das ist, wenn so die Sonne schon wieder scheint und man merkt, es wird langsam Frühling, aber der Schnee liegt noch. Und aber im Sommer zur Mittsommersonne, wenn die Sonne nicht untergeht, das sollte man auch nicht verpassen. Also ich kann mich da ehrlich gesagt wirklich nicht festlegen. Ich finde es immer ein Besuch wert, aber das ist ja vielleicht auch schön. Hat man immer die Chance.
Jetzt darf jeder selbst entscheiden oder jede, wann er oder sie da mal hin möchte. Wir denken nur ein bisschen drüber nach. Bei Interesse an den Kulturhauptstädten Tartu und Budel, über die wir geredet haben, kann man beide Städte in einem Rutsch besuchen? Ist das sinnvoll?
Das kann man schon, aber ich finde, beide sind ja ein bisschen umständlich zu erreichen. Gerade in Budel muss man für die Kulturregion ja auch einige Distanzen überwinden. Und wenn man die wirklich beide erkunden will und nicht nur eine Stippvisite einlegen, dann würde ich schon persönlich dafür plädieren, dass man sie sich einzeln vornimmt. Ich war nach meinem Besuch in Tartu auch so voller Eindrücke, das wollte ich erstmal verarbeiten. Also ich glaube, da ist bei beiden Städten ganz, ganz viel drin, dass sie schon beide auch einen einzelnen Besuch wert sind.
Und wenn man dann in Tartu war, wie du eben beschrieben hast, und dann verarbeiten möchte, fährt man noch ein bisschen weiter, vielleicht nach Tallinn beispielsweise?
Ja, auf dem Rückweg, aber auch durchaus auf dem Hinweg schon. Also Tallinn liegt, wenn man mit dem Flugzeug anreist. Und das werden sicherlich viele tun, denn mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Auto ist es eine sehr, sehr lange Reise. Und die Flieger landen dann meistens in Tallinn. Man fährt von da aus dann noch mit dem Zug ja weiter, wie wir eben schon gehört haben. Da sollte man sich diese wunderschöne Altstadt von Tallinn nicht entgehen lassen. Es ist ja auch UNESCO-Weltkulturerbe. Also da auf jeden Fall einen Zwischenstopp einlegen.
Mit Julia Weschbach haben wir die Kulturhauptstädte Tartu und Budö kennengelernt und auch mit Sophie Donges, die nur heute nicht mit im Studio war, wie ich schon erwähnte. Danke dir, Julia.
Ja, hat mich sehr gefreut. Dankeschön.
Ja, mich auch, uns auch. Und das war zwischen Hamburg und Haiti. Zum Haiti-Team gehören Wolfgang Sesko, Konrad Winkler und Udo Schmidt.
Von NDR Info.